On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Florian Lipowitz ist der erste Deutsche seit 19 Jahren auf dem Gesamtpodest der Tour de France und das ausgerechnet sogar bei seinem Debüt. Außerdem, England verteidigt den Frauenfußball-EM-Titel und Oscar Piastri baut seine F1-Führung weiter aus. Das alles und noch viel mehr in Folge 288 von On the Pitch, der Sport-Podcast. Und wie immer, einen wunderbaren, guten Abend, kann man fast schon sagen, an David. Moin.
Das darfst du gerne sagen. Ja, und Benny, weil das ja noch lange nicht genug ist, geht auch diese Woche die zweite Fußball-Bundesliga wieder los. Unfassbar. Deswegen stellen wir diesen Hinweis gleich vorab. Wir haben natürlich wieder ein Erstliga-Tippspiel für die Bundesliga an den Start gebracht. Guckt da gerne vorbei. kicktipp.de/onthepitch-buli. Wer doch mit dabei sein möchte, sind natürlich aus dem letzten Jahr die übernommen, aber da seid ihr natürlich gerne mit eingeladen, dann die erste Liga mitzutippen. Diese Woche geht die zweite Liga los und wir starten direkt rein, Benny, mit unseren Kurznews. Und da müssen wir zum einen natürlich noch den Hinweis losgeben, dass wir loswerden, dass wir über vieles heute sprechen. Du hast einiges davon schon angerissen, Schwimm-WM und vieles mehr. Auch die World University Games fanden in den vergangenen Tagen statt. Die Universiade in Rhein-Ruhr, Olympia-Generalprobe. Hat es geklappt, hat es nicht geklappt. Die Kolleginnen und Kollegen vom WDR vor allem haben da ganz viel berichtet. Schaut da gerne mal für Real Lives und Highlights vorbei. Und an der Olympia-Thematik bleiben wir natürlich dran, auch wenn das total tolle Events waren. Aber heute steht so viel auf der Liste, dass wir zum Beispiel in der Leichtathletik auch nachher über das ISTAF reden, dass wir das jetzt nicht alles auseinanderpflücken.
Ganz genau, aber wir müssen uns tatsächlich von einer großen Athletin verabschieden, nämlich von Anna Haug, 42 Jahre alt, die tatsächlich jetzt tatsächlich ihre Karriere beenden will. Die Ironman-Siegerin von 2019, mehrfach ja auch die Challenge Rot gewonnen, 2021, 22, 24, beendet jetzt mit beendet mit 42 Jahren jetzt ihre Karriere. Und das kommt so ein bisschen aus heiterem Himmel. Noch hieß es nämlich eigentlich, dass sie eigentlich fit ist. Jetzt im Juli kam es aber da zu diesem Vorfall, wo sie in Vitora Gasteiz am 13. Juli nach nicht mal 10 Kilometer sogar den Marathon aufgeben musste, die Laufstrecke aufgeben musste. Da läuft nicht mehr alles zusammen und deswegen will sie jetzt den Schlussstrich ziehen ihrer sehr, sehr erfolgreichen Karriere. Wie gesagt, das größte Highlight ist und bleibt natürlich 2019 der Ironman-Erfolg.
Ja, aber das ist tatsächlich auch eine ganz wilde Leidensgeschichte. Corona, Diabetes, Thrombose im Auge, das sind alles Dinge, die natürlich mit einer Karriere als Profi-Triathletin schlecht zusammengehen. Deswegen an dieser Stelle danke für die vergangenen Jahre und alles Gute für die Zukunft, Benny. Und dann machen wir weiter mit jemandem, der ist 11 Jahre älter als Anna Haug. Die Rede ist natürlich mal wieder von unserem japanischen Skisprung Oldie Noriaki Kasai. Und wir haben ein Interview gefunden bei den Kollegen von skijumping.com. PL, der liebe Noriaki hat nämlich mal ja wieder ein bisschen Skisprung betrieben, hat in einem japanischen Wettbewerb den 5. Platz belegt, das ist eine relativ kleine Schanze gewesen, aber tatsächlich, er träumt von den 9. Olympischen Spielen. Er hat gesagt, wenn ich meditiere, stelle ich mir vor, dass ich in Mailand und Cortina auf den neu eröffneten Schanzen im Predazzo Gold gewinne und er hat unter anderem darüber gesprochen, dass es ihm im Moment ein bisschen schwerfällt, seine Knie unter Kontrolle zu bringen. Da ist er sich aber sicher und selbstsicher, dass das in Sapporo besser laufen soll. Anfang August hat er gesagt, ich werde dann mit meinen langen Skiern 146 Meter weit springen. Warum 146, wissen wir alle nicht. Auf jeden Fall hat der Mann große Träume und die Skilänge, das ist nämlich das andere Problem, er kommt von dem Gewicht nicht ganz runter. Im Moment sind seine Skier 2,5 Meter lang, nicht ganz, und die will er kürzer bekommen, aber sagt im gleichen Atemzug auch, egal eigentlich. In Sotschi damals bei Olympia vor inzwischen 11 Jahren waren die Bretter genau 2,50 lang. Und ich meine, mein Gott, da hat es ja nicht ganz so gut funktioniert. Also wir sind gespannt, was sich unser Skisprung-Oldie, der Dinosaurier, als nächstes einfallen lässt. Er ist nicht locker zu kriegen. Und vielleicht, Benni, sehen wir beide ihn ja sogar aus der Ferne in Italien.
Das wäre Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es dann um olympisches Gold geht, wahrscheinlich eher nicht. Aber allein wenn er da wäre, wäre das natürlich eine sensationelle Geschichte. Und der Mann wird alles geben, um tatsächlich diesen Traum nochmal zu erfüllen und auch da bei Olympia dabei zu sein. Es wäre wirklich brutal, wenn er selbst diese Marke noch treffen würde. Ansonsten, müssen wir, glaube ich, über einen Krach reden, der gerade in der ja, europäischen Football-Liga vonstatten geht. Denn Coach Esume, der langjährige, einer der Macher dieser Liga, der sogar der Mitgründer, die 2020 gegründet wurde, der hat jetzt tatsächlich nicht nur seine Mitgesellschafter-Teile abgegeben, sondern will sich auch jetzt komplett aus der Arbeit der Liga zurückziehen. Grund dafür sind tatsächlich interne Differenzen, auch mit Seiko Karajica, der Liga-Geschäftsführer. Da seien zentrale Fragen eben tatsächlich noch offen, was auch die finanzielle Ausrichtung angeht. Und da gibt es einen riesigen Konflikt zwischen diesen beiden Parteien. Und da ist eben Esume tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich drunter. Sehr spannend. Das wird jetzt, irgendwie geht das jetzt, dieses schwelt schon seit Tagen. Und man hat das Gefühl, da kommt jeden Tag noch ein bisschen mehr ans Licht von diesem Stress. Etwas unschöne Bilder. Als TV-Experte werden wir ihn natürlich weiterhin aber sehen.
Genau, hat gesagt, bei RTL, NFL, da konzentriert er sich jetzt in Zukunft zu. Auf der anderen Seite, auch Björn Werner hat gesagt, ich habe 500.000 Euro in den Sand gesetzt dafür für Investments. Er will den Football voranbringen. Die ELF bisher auf jeden Fall eher zum Scheitern verurteilt. Das muss man nach, wie lange sind es? 5 Jahren bilanzieren, Benny. Dann würde ich sagen, geben wir doch gleich Vollgas und nehmen in diesen Take noch Radsport und Schwimmen mit rein. Und jetzt feiern wir Florian Liprowitz, 24 Jahre alt, das erste Mal überhaupt bei der Tour de France dabei. Die Tour ist zu Ende gegangen am vergangenen Sonntag in Paris mit einer spektakulären Schlussetappe, die es so noch nie gegeben hat, mit einer Passage über den Montmartre. Florian Liprowitz, du hast es schon erwähnt, der erste Deutsche seit 19 Jahren, der in Paris auf dem Podest steht, damals Andreas Klöden, 2006. Dopinggerüchte halten sich weiter munter. Er sagt, ich habe nicht gedopt. Ein gewisser Jan Ullrich war 2006 direkt vor der Tour ausgeschlossen worden. Und jetzt ist der deutsche Radsport-Hype wieder da. Die 2-Millionen-Marke durchweg geknackt in der ARD. Dazu noch wirklich auch gute Quoten bei Eurosport. Die Begeisterung in Deutschland für den Radsport ist wieder da. Natürlich wieder mit dem faden Beigeschmack. Und auf der anderen Seite, Benny, habe ich versprochen, wir sprechen heute drüber, warum das wieder so ein bisschen das Vier-Schanzentournee-Phänomen ist. Nimm uns doch mal vielleicht in deiner Außensicht mit, wie du auf das Ganze blickst.
Naja, also Vier-Schanzentournee-Phänomen, es ist eine gute Frage. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ich habe jetzt auch wirklich die Berichterstattung jetzt bei so großen Zeitungen, ich habe natürlich jetzt insbesondere die Insights jetzt bei Sportbild und Bild Sport, aber ich habe noch nie so viele Radsportartikel gesehen wie in der letzten Woche. Und das ist, glaube ich, bei der größten Zeitung des Landes auch ein ganz guter Gradmesser, um zu sehen, die Leute interessieren sich dafür und die reißen einem alles aus der Hand, was sie jetzt über diesen neuen Star am deutschen Radsporthimmel erfahren können. Ne? Und allein das ist, glaube ich, schon, das zeigt schon, dass da auf jeden Fall gerade was entsteht. Und vielleicht können wir da aber auch noch mal ganz kurz diese Geschichte von Liprowitz ganz kurz zumindest aufziehen. Ne? Diese kurze Geschichte, muss man ja sagen, zu 20. Das hat die Sportschau jetzt noch mal schön aufgearbeitet. Hat Ralf Denk im Büro von damals noch Bora Hansgrohe einen Anruf bekommen von einem jungen Mann, der laut Sekretärin danach gefragt hat, wie man denn jetzt Radprofi werden könne. 5 Jahre später ist genau dieser junge Mann, der 150 Kilometer dann aus Stams zum Büro gefahren ist mit dem Fahrrad damals, eben tatsächlich jetzt auf diesem Podium der Tour de France angekommen. Also auf dem Berg des Olymp, kann man glaube ich sagen, ist er jetzt ganz oben dabei. Und es ist einfach ein richtiges Sportmärchen. Anders kann man das glaube ich nicht sagen. Gerade auch noch diese Verbindung aus Biathlon und dann jetzt Radsport, oder?
Ja, ich habe letztes Jahr schon drüber gesprochen, Platz 7 bei der Vuelta, genau. Und unsere On-the-Pitch-Archive durchwälzt. Ich habe jetzt nicht die expliziten Stellen rausgesucht, aber es ist, finde ich, die Rendi-Kaido-Geschichte nur in deutlich schneller, deutlich erfolgreicher. Dieses Jahr Platz 2 bei Paris-Nizza, Platz 4 bei der Baskenland-Rundfahrt und ja dann Rang 3, wie bereits bei der Tour, hinter Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, die jetzt auch das Tour-Podest bilden. Tadej Pogacar gewinnt seine 4. Tour, Jonas Vingegaard chancenlos. Am Ende war es eine wirklich spektakuläre Woche, an der selbst Florian Liprowitz gesagt hat, ja gut, bei dem Regen jetzt auf den Champs-Élysées, das muss ich mir nicht zwingend geben, selbst da ist er nochmal ausgerissen. In der drittletzten Etappe hat er einen Angriff gewagt, da war dann sein Vorsprung auf Oscar Onley, seinen Verfolger im Kampf um Platz 3 fast dahin. Das hat allerdings dann an dem vorletzten Teilstück auf der 20. Etappe noch hingehauen. Und jetzt gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, also das, was da in Paris abging, war der absolute Wahnsinn, zugegebenermaßen. Sie können es nicht mehr ohne Regen, ähnlich wie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele. Ich freue mich total, dass auch Wout van Aert endlich noch im Gegensatz zu Jonas Vingegaard seinen Etappensieg bei dieser Tour de France eingesammelt hat. Aber Florian Lipowitz, es ist ein unfassbarer Hype entstanden. Seine alten Wintersportkolleginnen und Kollegen waren am Streckenrand in den Alpen unterwegs. Hier Nathalie Armbruster und Co. Die gesamte NOCO-Gang war zum Beispiel da, um den Ex-Biathleten nochmal die Berge hoch anzutreiben. Es war wirklich ein ganz, ganz großes Spektakel. Und dann würde ich sagen, gießen wir das Ganze doch gerne mal in Zahlen. Am Ende ist Florian Lipowitz 11 Minuten hinter Tadej Pogacar in der Gesamtwertung und behauptet sich vor Oskar Onley und Felix Gall, dem Österreicher, den wir an der Stelle auch zu einem überragenden 5. Platz gratulieren wollen. Primoz Roglic, der 2. Fahrer von Red Bull Bora Hansgrohe, das einzige Team, das 2 Fahrer in den Top 10 hat, fällt noch zurück auf Platz 8. Und Ben Healy am Ende auf Platz 9. Der Ire wird insgesamt als kämpferischster Fahrer der ganzen Tournee ausgezeichnet. So, und dann haben wir noch große Probleme, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich finde es nicht gut, dass inzwischen auch ja, Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard diejenigen sind, die die beiden ersten Plätze in der Bergwertung belegen. Die Wertung geht auch an Pogi. Ähnlich sieht es in der Punktewertung aus, da ist Tadej Pogacar 2. und Jonas Vingegaard 4. Binyam Girmay hält die Fahne hoch auf Platz 3. Johnny Milan gewinnt das Ganze für Lidl Trekman doch mit gutem Vorsprung, aber das kann irgendwie nicht sein, dass die GC-Fahrer so gut in der Sprintwertung sind und dass Jumbo-Visma, das Team von Vingegaard, die Teamwertung gewinnt. Das war im Vorfeld schon klar. Was war sonst noch in Paris los? Empfehlung, schaut es euch gerne an. Abschied von Geraint Thomas, der Tour de France-Sieger von 2018 aus Wales, 39 Jahre alt, zieht sich am Ende der Saison zurück, hat jetzt seine letzte Tour hinter sich gebracht und es geht natürlich weiter, zum Beispiel bei den Frauen. Am Donnerstag geht es in die Berge, Tour de France Femme, und am Sonntag dann das Finale nahe der Schweizer Grenze, dort in den Alpen. Es geht also weiter mit dem Radsport und Florian Lipowitz, der wird in den nächsten Wochen auch nochmal auftauchen.
Ganz genau, Stichwort auftauchen, wir gehen ins Wasser.
Boah, oh. Sehr gut, ab nach Singapur.
Ab nach Singapur zur Weltmeisterschaft im Schwimmen und da haben wir reichlich Meldungen, die jetzt auch uns aus deutscher Sicht erreichen und ehrlicherweise, ja, es ist Licht und Schatten, kann man glaube ich in der Deutlichkeit in diesem 0 und 1 durchaus sagen. Zum einen, vielleicht fangen wir an bei Isabel Gose, nicht absolute Top-Favoritin gewesen, aber natürlich immer eine Medaillenkandidatin, auch jetzt hier über die 1500 Meter Freistil. Am Ende scheiterte sie aber schon als 9. im Vorlauf, also konnte sich dann nicht mal ins Finale der besten 8 kämpfen. Das war tatsächlich eine sehr große negative Überraschung hier aus der Sicht, 0,22 Sekunden haben da gefehlt. Auch wiederum dann Angelina Köhler, die bei der Schwimm-WM über die 100 Meter Schmetterling auch klar die erhoffte Medaille verfehlte. Das war auch da, auch sie war nicht die, sie war Titelverteidigerin, aber auch nicht unbedingt jetzt die größte Favoritin. Aber dass es da um den Medaille ging, das war auch von ihr irgendwie klar und das war ihr Ziel. Auch das hat sie leider verpasst. Und dann aus deutscher Sicht gibt es eben die positive Meldung von natürlich Lukas Mertens. Auch letztes Jahr natürlich bei Olympia große Medaillenhoffnung gewesen. Jetzt holt er sich auch die Schwimmweltmeisterschaft über die 400 Meter Freistil. Da holt er sich am Ende hauchdünn vor der Konkurrenz in einem Herzschlagfinale Gold. 0,02 Sekunden am Ende der Rekordhalter vor dem Australier Sam Short. Also wirklich hauchdünn, aber ja, verdientermaßen am Ende hier geholt. Und da wird eine Geschichte, müssen wir da tatsächlich auch noch erwähnen, denn 12 Jahre jung, sie, die Yu, die Schwimmerin, die tatsächlich für China über die 200 Meter Lagen einen sensationellen 4. Platz holte, hauchdünn an Bronze vorbei. Wie gesagt, 12 Jahre. Rechne das mal hoch. Das ist, die ist 2013 krank geboren.
Scheiße. Oh Gott. Das ist wirklich unfassbar. Ja, da fehlen mir die Worte. Das sind ja eigentlich Schlagzeilen, die kennen wir ja sonst. Ich sag mal, Eiskunstlauf und Turnen. Ja, ich hab da immer so ein bisschen Bauchkrummeln, gerade was das Alter angeht und dann auch in solchen Ländern, was da, guck mal die Trainingsmethoden an. Ich weiß es nicht, also da kriege ich immer ein bisschen Magenschmerzen. Wie geht's dir damit?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Generalverdacht ist natürlich auch nicht der richtige Weg, weiß ich nicht.
Genau, es gibt natürlich diese Supertalente und deswegen muss man da natürlich auch immer vorsichtig sein. Gerade bei China müssen wir leider sagen, kennen wir da eine gewisse Struktur, die der Staat da auch organisiert. Aber dennoch, solange hier nichts davon zu hören ist, können wir uns, glaube ich, erstmal darüber freuen und einfach diese spektakuläre Meldung auch ja gerne mitnehmen. ja, es ist wirklich krass. Also 12 Jahre das und wirklich fast sogar noch hier Bronze mitgenommen.
Ja, genau deswegen machen wir es ja auch. Eine Meldung noch, zweitschnellste geschwommene Zeit ever, 100 Meter Schmetterling, Gretchen Walsch, die schreibt auch weiter Geschichte und zumindest mal ihre eigene. Und aus deutscher Sicht, Benni, kann ich, glaube ich, zum Ende dieses Takes noch eine kleine Hoffnung mitgeben. Wir haben ja jemanden, der hat schon 4 Goldmedaillen bei dieser WM eingesammelt. Unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar, was unser Kollege Florian Wellbrock im Freiwasser angestellt hat. 5 Kilometer, 10 Kilometer, Mixstaffel und Knockout-Sprint. Und ich kann euch sagen, am Wochenende besteigt er auch noch das Becken. Über 1500 Meter gibt es nämlich am Samstag den Vorlauf und am Sonntag das Finale. Vielleicht gibt es dann das 5. Gold im 5. Rennen. Wir würden uns nicht wehren und wünschen viel Spaß. Zum einen mit der Tour de France Femme und auf der anderen Seite auch mit der Schwimm-WM, die viel zu sehr unter dem Radar läuft bei Eurovision Sport und unter anderem ja auch beim Kollegen Volker Grube, den wir aus dem Biathlon kennen, im ZDF seid ihr da bestens aufgehoben. Guckt euch die Schwimm-WM an, es ist mal wieder soweit und niemand kriegt es mit und deswegen sind wir hier, es zu ändern. Und dann melden wir uns nach der Pause wieder mit Handball, Tennis, Formel 1, Leichtathletik, Darts und Basketball. Später noch Fußball, bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take. Zunächst mal mit dem Handball. Da steht die Saison ja auch in den Startlöchern, aber er steht jetzt erstmal unter dem Motto der Abschiede. Diese Woche hat der THW Kiel die Legende Patrick Wienzek verabschiedet. Nach 13 Jahren beim Rekordmeister gab es da ein Abschiedsspiel mit Pete and Friends gegen den THW. Am Ende hat auch die Auswahl 33-28 gewonnen. Könnt ihr euch bei Dein nochmal angucken. Und Benny, der nächste Abschied steht schon wieder vor der Tür, ne?
Ganz genau, und es geht um einen, ja, kann man durchaus sagen, großen Handballnationalspieler, Ex-Handballnationalspieler Patrick Grötzky, 36 Jahre alt mittlerweile und ja, ein echtes Löwen-Urgestein, kann man, glaube ich, ohne Wenn und Aber sagen. 19 Jahre lang bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt, seit 2007, also faktisch nirgends anders als Profi aktiv gewesen, dabei über 500 Spiele in der HBL gemacht, 549 Spiele, um genau zu sein, 173 Mal das Nationaltrikot getragen, darunter auch 2016 in Rio die Bronzemedaille mit dem deutschen Team geholt, und Grötzky hat jetzt angekündigt, seine Karriere nach der kommenden Saison zu beenden, also er nimmt die Saison mit den Löwen noch mit, er beendet auch seine Karriere bei seinem Herzensclub und das Gute ist, die Löwen müssen auch gar nicht lange traurig sein, denn Grötzky bleibt dem Verein erhalten, er soll ins Management wechseln und auch dort natürlich die Geschicke der Löwen weiter mitbestimmen. Ich glaube, das ist eine tolle Geschichte und ein großer Mann, der da auf jeden Fall auch für die Löwen geht.
Kennen wir ja schon von Uwe Gensheimer in ähnlicher Art und Weise. Genau. Das wird also ein ähnliches Konzept werden. Genau, dann noch zwei ganz kleine News aus dem Handball, nämlich vom European Youth Festival in Skopje, also quasi Jugend-Olympia auf Fisch bestellt, aber so dem despektierlich soll es gar nicht klingen. Aber da hat der DHB richtig abgeliefert. Die deutsche U17 bei den Frauen hat nämlich die erste Medaille seit 2013 eingesackt und sich gleich Gold geholt. 26-24 gegen die Schweiz gewonnen und bei den Jungs war es nicht ganz so erfolgreich, aber auch die waren im Finale. Da gab es eine Finalniederlage gegen Island, ebenfalls in Skopje. 25-28 zog man da den Kürzeren und den Namen Leo Novak können wir uns ja mal in Renika Ido und Lipowitz-Manier hinter die Ohren schreiben. Deutscher bester Werfer, 10 Tore geworfen. Vielleicht sehen wir den ja in ein paar Jahren dann ganz weit oben. Genau, das zum Handball und dann würde ich sagen, gehen wir zum Tennis, Benni. Auf der einen Seite sind es da sportliche Schlagzeilen, aber natürlich andere in Sachen Organisation, Trainersuche, wie auch immer. Naomi Osaka zum Beispiel hat sich nach einem Jahr als die Einstellung bekannt gegeben worden ist, von Muratoglu getrennt, ehemaliger Topcoach, ich glaube auch mit den Williams-Schwestern in Verbindung, bin ich mir gerade nicht sicher. Und auf der anderen Seite kämpft Sascha Zverev darum, noch so ein bisschen den Fuß in die Familie Nadal zu bekommen, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Er hat ja in der Tennis Academy auf Mallorca tatsächlich ein paar Tage mit Toni Nadal verbracht, da auch zusammen mit ihm trainiert und hofft jetzt tatsächlich, ihn zumindest als Teilzeittrainer mitnehmen zu können. Zverev hat auch selbst gesagt, Toni ist ein großartiger Coach und eine Persönlichkeit, die dir auch Selbstvertrauen geben kann. Und wenn ja gerade Zverev etwas benötigt, dann ist es Selbstvertrauen in diesen Situationen, die ihn dann vielleicht auch mal zu konsequenten Titeln bringen. Sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Vorher haben ja einige gerätselt, ob Zverev es nicht doch nochmal mit Boris Becker probieren sollte, der ja auch Novak Djokovic jahrelang sehr erfolgreich trainiert hat und auch das in seiner erfolgreichsten Zeit. Aber Zverev, diese Frage bleibt noch offen in diesem Jahr. Reicht es vielleicht doch noch zu einem Titel? Ich meine, ein Grand Slam steht ja noch bevor, ein ganz großes Turnier. Aber ja, zunächst einmal müssen wir, glaube ich, darauf gucken, weil jetzt stehen ja erstmal andere große Turniere an, David. Denn in dieser Woche steht ja der Rogers Cup an, ein nächstes Masters-Turnier. Auch da tritt ja Alexander Zverev an.
Genau, und auf der anderen Seite müssen wir noch eine Sache von letzter Woche nachtragen, Benny, denn da steht ja tatsächlich dieses Comeback jetzt in den Startlöchern von keiner geringeren als Venus Williams. Sie hat nämlich, und das ist die älteste Siegerin seit Navratilova, schreibt auch die Sportschau, richtig einen Erfolg eingesammelt, nämlich in der ersten Runde in Washington Peyton Stearns geschlagen, und damit ist sie die älteste Matchgewinnerin auf der WTA-Tour seit 21 Jahren. Wie gesagt, sie ist 45 Jahre alt. Das war Martina Navratilova zuletzt 2004 gelungen, da war die 47 Jahre alt, und es kommt, wie es kommen musste, denn sie wird auch eine Wildcard für Cincinnati bekommen. Und ich denke mal, der nächste Schritt sind dann auch die US Open. Wir sind sehr, sehr gespannt, welche Blüten das jetzt in den nächsten Wochen noch trägt. Zur Einordnung, Montreal und Toronto sind jetzt die Masters, die in dieser Woche auf der Agenda stehen. Anfang August ist dann Cincinnati und am 25. August starten dann die US Open in Flushing Meadows, New York. Bis dahin sind wir sicherlich in Sachen Zverev dann auch schlauer. Gucken wir nächste Woche nochmal drauf. Und dann geht es, vorhin hast du eine feuchte Überleitung gebracht beim Schwimmen, jetzt ins Nasse auf die Ardennen-Achterbahn. Von Trainersuche auf die Achterbahn. Oscar Piastri, nachdem vorher sein Teamkollege bei McLaren Lando Norris zwei Rennen gewonnen hatte, gewinnt in Spa-Francorchamps mit etwas Verspätung ein sehr regenreiches Rennen am Sonntag. Es wurde viel über Reifen diskutiert. Am Ende allerdings zählt das, was in der WM-Wertung steht. Und das sind jetzt weitere Punkte Vorsprung. 16 an der Zahl, Piastri auf 1, Norris in der WM auf 2. Was nimmt man aus diesem Belgien-Wochenende mit, Benny? Da hast du sicherlich auch einiges gelesen.
Ja, also zunächst einmal, dass die McLaren-Serie ja fortgesetzt wird. Also du hast ja schon gesagt, zweimal Norris zuvor gewonnen, jetzt Piastri der Sieger. Also diese Konstrukteurswertung, die ist mal sowas von in der Hand von McLaren. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen, auch weil dahinter Red Bull, Mercedes, aber eben auch Ferrari keine Konstanz reinbekommen oder zumindest auf niedrigem Niveau Konstanz reinbekommen. Und Piastri wiederum werkelt da weiter an seinem ersten WM-Titel womöglich, Fragezeichen. Oder wie siehst du das? Also so richtig kämpfen da ja wirklich nur langfristig diese beiden McLaren da vorne um den Titel aktuell, oder?
Ja, also Max Verstappen hat jetzt 65 Punkte Rückstand auf Lando Norris auf Platz 2. Ich habe es wirklich nicht für möglich gehalten, dass die McLaren über die komplette Saison, es ist jetzt ja gut die Hälfte geschafft, so weit vorne sind, und auch nicht, dass Oscar Piastri über die Strecke, im wahrsten Sinne des Wortes, die Überhand über Lando Norris hält. Und das kann am Ende ziemlich bitter auch für Lando Norris werden. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen hier schon in unserer Starting Grid Community umgehört bei den Kollegen. Grüße an Dennis und Kevin an der Stelle. Da haben auch die Leute gesagt, also ich schlage dir mal gleich die Brücke zu diesem Russland-Grand Prix damals. Als es in Sochi angefangen hat zu regnen, Lando Norris hätte sein erstes Rennen gewinnen können, und er hat sich einfach strikt geweigert, in die Box zu fahren, weil er da irgendwie so versteift darauf war, sein Ding da durchzufahren, und es hat am Ende nicht funktioniert. Und wenn das jetzt im großen Kontext dieses Jahr funktioniert, und zwar in dem Sinne, dass Oscar Piastri sein junger Teamkollege Weltmeister wird und er eben nicht, obwohl er eigentlich deutlich mehr Erfahrung mitbringt, dann will ich nicht schon das große Abstellgleis für ihn in das Rennen werfen, aber es ist auf jeden Fall für Lando Norris eine richtig bittere Pille, die er schlucken muss. Auf der anderen Seite wissen wir alle nicht, was nächstes Jahr kommt. Gut, die Saison ist auch noch ein bisschen länger. Man weiß nicht, was bei Max Verstappen bleibt. Da gibt es jetzt Medienberichte, dass er wohl bei Red Bull bleibt. Also ich finde, bei der Formel 1 ist sehr, sehr viel Feuer drin. Wir können an dieser Stelle übrigens mal sagen, dass das erste Wochenende seit 4 vorangegangenen Rennwochenenden waren, an denen Nico Hülkenberg nicht gepunktet hat. obwohl es geregnet hat. Diesmal ist es so ausgegangen, wie die meisten von uns das erwartet haben. Am Ende übrigens Charles Leclerc Dritter gewesen in Spa. Aber ja, ich habe das wirklich nicht für möglich gehalten, bin ich ehrlich.
Ja, sehr spannend. Also Es ist auf jeden Fall ein kleines Vorzeichen jetzt und auch ein riesiges Ausrufezeichen, was Piastri jetzt hier auch gegen seinen Teamkollegen gesetzt hat. Und wir werden da natürlich weiter ein Äuglein drauf halten. Du hast es gerade schon gesagt, glaube ich, nebenher angesprochen, dass Verstappen womöglich sogar bis 28 unterschreibt jetzt nochmal bei Red Bull, was ja auch spannend ist. Ne? Bei Red Bull muss ja dann auch zur neuen Saison, obwohl wir hier gerade mitten in dieser Saison sind, einiges Neues passieren am Auto und am Team, dass es wieder konkurrenzfähig ist und ganz vorne um den Titel mitkämpfen kann. Dass ein Ausnahmefahrer wie Max Verstappen dann aber wie selbstverständlich diesen Vertrag nochmal unterschreibt, zeigt vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, erstens vielleicht, wie gut er verdient und zweitens, wie viel Vertrauen er vielleicht aber dennoch auch in seine Teamkollegen hat, mit denen er ja auch schon mehrere Weltmeistertitel eingefahren hat.
Genau, der Telegraph in den Niederlanden berichtet, dass jetzt nach Belgien eben die Ausstiegsklausel verfällt wenn er nicht unter den Top 3 gewesen wäre, dass man da hätte noch was tun können. Jetzt ist es wohl nicht so. Gut, Weltmeister wird er wahrscheinlich auch nicht mehr, aber sagt niemals nie. Das Interesse steigt auf jeden Fall zunehmend, hat übrigens auch RTL gemerkt, da hat sich die Wartepartie auch gelohnt. Was für ein Sportparallelprogramm übrigens auch am Sonntag, ne? Frauen-EM-Finale um 18 Uhr schon gewesen, ja. Tour de France letzte Etappe und parallel noch Formel 1 bei RTL, also das sind doch fast die guten alten Zeiten. Gucken wir mal, wie das jetzt mit den Verträgen weitergeht. Max Verstappen hat übrigens den Sprint ins Bar gewonnen, da haben jetzt auch nicht allzu viele mit gerechnet. Also es bleibt weiter spannend und das Beste ist, es geht dieses Wochenende schon weiter. Auf dem Hungaroring in Ungarn, frisch renoviert, Startziel neu, Boxengebäude, Tribüne, alles kaum wiederzuerkennen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt im Rennbetrieb ausgeht. Eine traurige Nachricht müssen wir allerdings noch nachtragen aus der Motorrad-Bubble quasi. Pau Alcina Sanchez, 17 Jahre jung, ist im Rahmen des Trainings zum FIM Junior GP Rennwochenende im Motorland Aragon lebensgefährlich verletzt worden und dann schließlich auch verstorben nach einem Sturz dort. Wieder einmal eine Todesmeldung eines jungen Nachwuchssportlers, die wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen dürfen, muss man ja sagen. Genau, dann kommen wir vom Motorsport zur Leichtathletik. Und da, Benni, vielleicht erstmal die Frage an dich. Wie viel kriegt man vom E-Staff eigentlich so in der Stadt mit, wenn man jetzt vielleicht nicht so in einer ganz großen Bubble drin steckt?
Das kann ich kurz machen. Nichts. Also vielleicht ist Mitte dafür auch der falsche Ort, aber so richtig habe ich tatsächlich bisher, ich wusste, dass E-Staff jetzt um die Ecke ist, aber ich habe nichts mitbekommen.
Ja, das ist schade. genau, umso besser, dass du dann hier jetzt auch gleich ein kurzes News-Update bekommst. Das gleiche können wir übrigens hier, was wir am Anfang auch gesagt haben, zum Thema Universiade in Rhein-Ruhr auch hier einfügen. Da gab es auch tolle Leistungen, aber wir fokussieren uns jetzt eben auf das E-Staff im Olympiastadion Berlin. Es war nicht ausverkauft, der Unterrang war gut gefüllt. Aber trotzdem fokussieren wir uns hier auf das Sportliche. Gut, dass es ja dieses Stadion noch gibt. Das muss man an der Stelle immer wieder betonen. Robert Faken, wir haben bereits über ihn gesprochen, hat in Oslo ja den deutschen Rekord über die Meile verbessert und hat das jetzt nochmal getan. Er läuft in Berlin zwar in Anführungszeichen nur auf Platz 3, in 3 Minuten 48,83 allerdings so schnell wie noch kein Deutscher zuvor. Und damit hat er gesagt, das Ziel ist erreicht, dafür bin ich hergekommen, also nochmal den eigenen Rekord verbessert. Was war sonst so los? Gina Lückenkämper gut in Form, Rang 2 über die 100 Meter abgeliefert mit 11,05 Sekunden. Unser deutscher Topsprinter Owen Ansah über die 100 Meter bei den Männern 10,18 hinter dem Jamaikaner Blake, der die 10-Sekunden-Marke nicht knacken kann. Aus rein hessischer Sicht, Julian Weber gewinnt den Speerwurfwettbewerb mit über 84 Meter. Malaika Mihambo springt zwar keine 7 Meter, siegt aber trotzdem im Weitsprung, weit am Ende 6,73. Und eine WM-Norm gab es für Eileen Demes über die 400 Meter Hürden. Und persönliche Bestleistungen gab es für die beiden Läuferinnen Lea Meyer und Yolanda Kalabis. Die haben über 2000 Meter Hindernis rund um die 6-Minuten-Marken ihre Bestmarke jeweils persönlich verbessert. Auch da können wir uns also auf Tokio freuen. Und was die Leichtathletik ansonsten angeht, kann ich euch nochmal den Hinweis geben. Mitte August geht dann die Diamond League weiter. Könnt ihr alles sehen, auch in der ZDF-Mediathek. Müsst ihr also kein zusätzliches Geld für aufgeben. Und dann läuft also weiter der Tokio-Counter.
So ist es. Und wir machen eine kurze Strecke über den Dartsport, denn da fand ja das World Matchplay statt. Das hat jetzt auch sein Ende gefunden. Nicht nur mit dem klassischen World Matchplay, sondern auch mit dem World Matchplay der Damen, was es ja seit 2 Jahren gibt. oder mittlerweile seit 3, glaube ich sogar. Und vielleicht fangen wir da an, denn die Siegerin heißt nicht Bo Greaves tatsächlich. Denn Lisa Ashton konnte tatsächlich Bo Greaves im Halbfinale des World Matchplay der Damen düpieren, wie man so schön sagt. 5-3 im Halbfinale schlägt Lisa Ashton Bo Greaves und schlägt dann eben auch Fallon Sherrock, die 11 Matchstarts gegen Lisa Ashton verpasst. 6-5. Also ja, dafür sehen wir Lisa Ashton auf jeden Fall jetzt schon fest bei der Weltmeisterschaft. Das ist erstmal eine tolle Geschichte, dass wir sie wieder sehen. Die einzige Frau bisher, die ja auch eine Tourcard sich jemals sichern konnte mal. Genau, und bei den Herren war es ja keine Überraschung, dass am Ende Luke Littler auch das World Matchplay für sich entscheidet. 18-13 im Finale gegen keinen geringeren als James Wade, der, glaube ich, jetzt sein 7. oder 8. World Matchplay-Finale spielte. Nur einmal gewinnen konnte er das Turnier trotzdem. Aber ja, es ging ja gut los. Wade hatte zwischenzeitlich 5-0 geführt. Am Ende ist die Pleite aber trotzdem eine große 13-18 für den Youngster und für das Nonplusultra aktuell, Luke Littler. Wade aber dafür im Turnierverlauf unter anderem 2-mal in Folge einen Average über die 100er-Marke, über die Distanz beim World Matchplay gespielt. Ich weiß nicht, ob es das bei ihm schon mal gab. Genau, und sonst müssen wir leider sagen, ja, Schindler haben wir letzte Woche schon angesprochen. Ricardo Petrezko geht leider auch in Runde 1 raus. Er geht nämlich gegen, Moment, gegen wen ging er nochmal raus? Genau, gegen Chris Doby mit 5-10. War leider eine durchwachsene Partie. Doby reicht am Ende ein Average im unteren 90er-Bereich, weil Petrezko sein Spiel einfach nicht abrufen konnte. Genau, aber so viel vielleicht erstmal zum World Matchplay. Jetzt morgen am Dienstag und am Mittwoch geht es mit 2 Proto-Turnieren weiter. Am Donnerstag gibt es dann ein paar Qualifier für die European Tour. Also ja, auch nach dem Matchplay macht der Dartsport auf jeden Fall keine Pause.
Ähnlich sieht es im Basketball aus. Da steht ja die Europameisterschaft in Startlöchern, die in ja nicht mal einem Monat losgeht. Unterdessen gibt es aber jetzt eine kleine Terminänderung, die aber viel Bedeutung hat in der Basketball-Bundesliga, denn es war ja so in der Finalserie, das war ein ziemliches Terminchaos. Unter anderem waren ja dann auch einzelne Ulmer, die in der oder auf dem Sprung zur NBA waren, auf der Wahl, ja gut, fahre ich jetzt zum Draft oder spiele ich weiter die Meisterschaftsrunde? Warum? Weil das Heimrecht nach jedem Spiel gewechselt hat. Und das genau soll jetzt wieder geändert werden. In der Best-of-Five-Serie heißt es 2-2-1. Das heißt, weniger Reisestress. Die besser platzierte Mannschaft hat erst 2 Heimspiele, dann die schlechter platzierte und das Spiel 5 wird dann eben wieder beim besser platzierten Verein ausgetragen. Das also die Änderung, sicherlich ganz gut. Die Aufregung war nämlich wirklich ganz groß in den BBL-Finals, das als Regeländerung noch zum Basketball. Wir können gerade mal schauen, wie jetzt der Terminplan bei der Nationalmannschaft ist. Ein Testspiel gegen Slowenien gibt es am 10. August. Also auch da bleiben wir, genau wie in der Leichtathletik, vor dem Großereignis im Herbst hier auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, Benni, gehen wir gleich rüber zum Fußball nach unter anderem Frauen-EM-Finale vor Zweitligastart und viele mehr. Bis gleich.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Im letzten Take traditionell immer geht es um das runde Leder. Und Benni, wir müssen einsteigen natürlich mit der Frauenfußball-Europameisterschaft in der Schweiz. Am Ende 657.291 Leute in den Stadien. Neuer Zuschauerrekord und kein deutsches Team im Finale, Benni, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen hier im Podcast. Viertelfinal, Niederlage nach Verlängerung 0-1 gegen Spanien. Ich habe es befürchtet, Niederlage in der Verlängerung, leider ist es so gekommen. Am Ende war das Finale England gegen Spanien und nicht zum Beispiel Italien gegen Deutschland.
Ja, so ist es. Sehr schade da auch ja, dass die Heldin aus dem Viertelfinale an Katrin Berger dann eben leider jetzt im Halbfinale gegen Spanien so ein bisschen zum kleinen Pechvogel wurde, Ja, Torwart-Ecke leider beim Tor der Spanierinnen nicht halten können und dann ja war eben das Tor in der Verlängerung dann für die Spanierinnen da. Am Ende jetzt aber das Finale entscheidet England ausgerechnet dann auch im Elfmeterschießen für sich. Damit holen sich ja auch die Lionesses übrigens die Revanche für die WM-Finalniederlage vor 2 Jahren in Sydney. Da hieß es ja 0-1 für Spanien. Genau, und jetzt ist England tatsächlich der neue Europameister. Also Titel verteidigt.
Alte und neue, genau, so ist genau. Es. Die Spanierinnen unterdessen bleiben ohne europäische Krone, obwohl sie ja die Weltmeisterschaft für sich entschieden haben, wie du eben schon gesagt hast. Das war also ein tolles Fußballfest. Ich muss sagen, die Bilder aus der Schweiz haben mich total begeistert. Zugegebenermaßen, es war auch viel parallel. Das heißt, ich konnte jetzt nicht nur Fußball gucken,
ja.
Aber es war total toll. Und ich finde, die Schweiz, und das war ja tatsächlich vorher noch nie so gewesen. Klar, wir kannten es als Co-Ausrichter bei den Herren 2-8. Aber alleine, dass sie das so gestemmt haben, Riesenrespekt, tolle Stimmung. Die gesamte Fußballwelt, ich glaube, das kann man in dem Sinne auch schon mal so zusammenfassend sagen, hat sich drüber gefreut, über diesen tollen Gastgeber und der vor allem auch begeisterungsfähig war.
Absolut. Ich hatte auch wirklich großen Spaß. Wir hatten viele dramatische Geschichten, viele enge Spiele. Wenn jetzt nicht die ganz großen, ganz viele Tore jetzt auch gegen Ende der K.O.-Runde gefallen sind, hatten wir einfach wirklich sehr enge Spiele. Und das zeigt ja auch, dass das Niveau sich, zumindest was den europäischen Markt angeht, sich immer weiter angleicht und die Teams schon auch mit der Leistungsdichte wachsen. Das ist schön zu sehen und das zeigt eigentlich auch, dass wir da Stück für Stück, Jahr für Jahr riesige Entwicklungsschritte sehen, die echt ja positiv aussehen. Und zu dem, was auch positiv aussieht, die Einschaltquoten. Ne? Also auch das Spiel gegen Spanien haben, glaube ich, wieder in die Spitze, 7 Millionen Leute sich angeschaut. Das sind echt stabile Quoten, auf die sich gerade auch der Frauenfußball verlassen kann.
Genau so ist es. Wir hoffen, dass sich das auf die Flyer-Alarm Flyer-Alarm, das sage ich schon hier. Google Pixel ist ja Google Pixel Frauen-Bundesliga übertragen kann. Oh Gott, diese Sponsorennamen, Hilfe. Die McDonald's League lässt grüßen. Ja, richtig. Genau, dass sich das auf die Liga überträgt und dann, Benni, müssen wir auf die Kalendariumsanzeige hier auf dem PC gucken, denn Aufnahmezeitpunkt in 4 Tagen und 2 Stunden startet das Eröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei den Männern in der Veltins-Arena auf Schalke, ich glaube ohne Benjamin Scherb, Eröffnungsspiel 2. Liga gegen die Hertha. Es wird ein Festtag, weil ganz viel auch im Free-TV übertragen wird. Mhm. Das Eröffnungsspiel, das Samstagabend-Topspiel, das erste bei RTL, Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf und auch die Konferenz am Sonntag, unter anderem mit Hannover, Kaiserslautern und Aufsteiger Dresden. Da bin ich übrigens im Stadion bei Fürth gegen Dresden. Das ist der Auftakt in eine Zweitligasaison, auf die sich Benjamin Scherb irgendwie noch nicht freut.
Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, es ist gesund vor diesem Spiel gegen Hertha, die ich übrigens in diesem Jahr sehr stark einschätze, erstmal nüchtern zu bleiben. Aber natürlich bin ich trotzdem gespannt, wie diese Zweitliga in dieser Saison aussieht. Und wir werden auf jeden Fall auch echt einige Kracher-Matches wieder sehen. Viele tolle Vereine in dieser 2. Liga. Deswegen freue ich mich grundsätzlich natürlich darüber, wieder Fußball am Wochenende gucken zu können. Also besser kann man doch auch aus neutraler Sicht nicht in die 2. Liga starten, als mit einem Topspiel wie Schalke gegen Hertha. Da treffen ja zwei Giganten aufeinander.
Genau so ist es. Und vor allem sind auch unsere Podcast-Herzensvereine wieder vereint. Das ist ja auch immer wieder ein Auf und Ab in unserer Podcast-Geschichte, die ja bald auch schon 5 Jahre Jubiläum feiert. Es ging immer hoch und runter. Alle waren mal aus. Also wir haben alles erlebt, außer Schalke in der 3. Liga bis jetzt.
Wir klopfen auf Holz.
Ja. Ja, richtig. So, und bei dem Auf und Ab bleibt es wahrscheinlich auch weiterhin, aber es muss jetzt, glaube ich, für unsere beiden Vereine nicht zwingend noch mal runtergehen. Die Arminia startet dann, wie gesagt, am Samstagabend. Auch da sind wir natürlich sehr gespannt. Samstag gibt es 4 Spiele dann in der Konferenz. Auch bei den Lilien bin ich sehr, sehr gespannt, wie das so läuft. So vielleicht mit ein bisschen weniger Verletzungspech. Da habe ich ja auch so ein bisschen schon mal reingehört. Die wollen alle gar nicht aufsteigen am Bölle. Ich habe jetzt mal so ein bisschen der Fanumfragen gemacht. Oberes Mittelfeld, einstelliger Tabellenplatz. Wir sind mal gespannt, wie es dann läuft bei der Kohfeldt-Elf. Da bin ich ganz optimistisch. Und in Bielefeld, lassen wir uns mal überraschen. Als Aufsteiger hat man immer einen schweren Stand. Da kann das richtungsweisende erste Heimspiel, wie gesagt, im Free-TV am Samstagabend dann schon mal was anzeigen. Und was der zweite Aufsteiger macht, berichte ich euch dann nächste Woche so oder so per Sprachnachricht, auch wenn ich vielleicht in der regulären Folge nicht dabei bin, wenn ich dann Dynamo Dresden gesehen habe. Generell 7 neue Trainer in der 2. Liga zu Saisonstart.
brutal, ja, viele Umbrüche auf jeden Fall. Und allein deswegen ist es wieder sehr schwer einzuschätzen, wer jetzt die Favoritenrolle in der Hand hat. Gerade auch, weil die Absteiger jetzt beide auch so Teams sein könnten, die ja schwer einzuschätzen sind, wo sie landen am Ende. Ne? Das muss nicht direkt wieder, also es muss nicht direkt wieder im Kampf um den Aufstieg sein. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, was da jetzt passiert. Und genau, wir gucken dann nächste Woche natürlich auf die ersten Geschehnisse, haben dafür aber ja noch ein bisschen Transfer-News, richtig, David?
Eine Sache gebe ich natürlich auch noch als TV-Tipp mit. Freitag 19 Uhr, kostenlos für alle, Drittliga-Auftakt. Rot-Weiß Essen gegen TSV 1860 München mit Florian Niederlechner und Kevin Volland an der Hafenstraße.
Ist das nicht schön?
Damit an der Stelle auf jeden Fall auch noch. Das darf nicht fehlen. Ja, Benni, Transfers, du hast es angesprochen. Wir fangen an, wir haben unsere Namensliste hier vorbereitet. Thomas Müller, was gibt's Neues? Er hat sich bei den Bayern verabschiedet, auch mit emotionalem Familienvideo. Es geht über den Teich, aber wohin denn jetzt?
Tja, also zwischenzeitlich war ja wohl Los Angeles, LAFC, sehr, sehr weit vorangeschritten mit einem Wechsel von Thomas Müller. Ja, aber Müller hat tatsächlich LAFC abgesagt und jetzt scheint alles auf die Vancouver Whitecaps hinauszulaufen. Der kanadische Verein, du hast so schön gesagt, vor der vor der Aufnahme, da ist er den Skigebieten natürlich deutlich näher als in Los Angeles.
Ja, ja.
Und da ist es auch Wahres dran. Wir alle kennen natürlich Thomas Müller, der auch begeisterter Wintersportler ist. Nicht nur vor der Glotze, sondern auch auf Skiern. ob das jetzt tatsächlich dazugehört zum Wechsel, das steht natürlich auf einer anderen das wissen wir natürlich nicht, aber trotzdem, offensichtlich scheint da jetzt alles auf Vancouver hinauszulaufen. So richtig fest und angekündigt ist da aber noch nichts. Dementsprechend müssen wir da natürlich trotzdem noch sehr vorsichtig mit umgehen.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, nächste Personalie, wir bleiben bei den Bayern. Luis Diaz, es ist eine enorme Summe. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber scheinbar wird es wirklich konkret mit dem Angreifer, der sich dann neu in der bayerischen Landeshauptstadt tummeln könnte.
Ich bin gespannt, wie du, ob du ihn einschätzen kannst oder wie du ihn einschätzt, weil
ich kann ihn nicht einschätzen. Da bin ich zu wenig drin. Da kann ich dir nichts zu sagen.
Weil als spielerisch habe ich da jetzt auch nicht so richtig ein Gefühl bei ihm. Aber irgendwas, ich weiß nicht, diese Liverpool-Wechsel, ich muss dann sofort an Sadio Mané denken vielleicht. Vielleicht ist auch das der Grund, warum ich da kein gutes Gefühl habe. Er ist natürlich ein klasse Außenspieler, aber ob er jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht so richtig, warum Liverpool ihn abgeben will. Vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken, warum das der Fall ist. Jedenfalls, Bayern an vielen Spielern gescheitert, lass es Nico Williams sein. Und jetzt soll es eben auf Luis Diaz hinauslaufen. Vielleicht klappt es ja jetzt endlich mal.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Unterdessen beim nicht mehr amtierenden deutschen Meister in Leverkusen, ja, geht das mit den Abgängen so weiter. Florian Wirtz hat man schon verloren und die Achse besteht im Mittelfeld natürlich auch noch aus einem defensiv orientierteren Mann und das ist Granit Xhaka, ein Dirigent der letzten Jahre, ein Dirigent auch neben Xabi Alonso, der auch weg ist im Mittelfeld und jetzt geht auch er wohl.
Ja, spannend, oder? Dass Xhaka dann ausgerechnet zu Sunderland wechselt. Also es deutet, die Clubs sind sich einig, es ist noch nichts durch komplett, aber es scheint so langsam auf die Zielgeraden zuzugehen. Ich meine, absoluter Führungsspieler bei Bayern 04 Leverkusen. Einer total auch der Figuren des Erfolgs, was jetzt die deutsche Meisterschaft vorletzte Saison anging. Deswegen hat es mich auch etwas gewundert. Erstens natürlich, dass Leverkusen ihn ziehen lässt, aber auch, dass er jetzt mit 32 ausgerechnet nochmal zu Sunderland wechseln will, während er in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann und garantiert europäisch spielt. Schwierig, das einzuschätzen, aber auch er wird seine Gründe haben. Für Leverkusen geht auf jeden Fall, wie gesagt, eine absolute Führungsfigur im Mittelfeld.
Ja, auf der anderen Seite könnte das ein Gamechanger werden für Robert Andrich, der sich, glaube ich, sonst schwer tun würde in der Startelf. Ja. Da bleiben wir auf jeden Fall weiter dran. Und dann gibt es noch einen anderen Top-Club, der sich aber schwer getan hat. Erstens in Sachen Europa-Qualifikation. RB Leipzig spielt nicht im Europacup. Das kann dazu führen, dass meine nicht mehr Kickbase-Hoffnung, Benjamin Šeško, geht. Möglicherweise vielleicht der nächste Abgang. Bei Xavi Simons ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Man verlässt sich auf unter anderem jetzt Ezequiel Bansusi, wenn er so ausgesprochen wird, werden wir sicherlich noch lernen in den nächsten Wochen. Habe ich bei Kickbase erstmal gekauft, mal gucken, ob da was geht. Was tut sich noch bei Nick Woltemade? Die nächste Frage. Noch läuft er in VfB-Dress bei den Vorbereitungsspielen rauf und runter, aber so hundertprozentig Bekenntnis ist bisher noch nicht da, oder?
Nee, interessant ist ja auch, Ja, also irgendwie scheint das ja jetzt auch mit, ich weiß nicht, ob es da jetzt tatsächlich vom Tisch ist, was jetzt Woltemade und die Bayern angeht, aber Diaz ist sicherlich ein Faktor, wo man sagen könnte, jetzt läuft es vielleicht auch nicht auf Woltemade hinaus, deswegen scheint da vielleicht ein Club dann aus dem Rennen zu sein. Mit im Trainingslager ist ja Woltemade jetzt mit Stuttgart, also ja, viele Fragezeichen. Es gibt ja auch viele Experten, die sagen, komm, ein Jahr vielleicht noch Stuttgart, da spielst du trotzdem europäisch, du hast tatsächlich, ja, trotzdem Bundesliga-Niveau auf höherem Niveau und er kann sich nochmal eine Saison lang komplett beweisen, weil wir vergessen ja auch, dass es bei ihm um anderthalb Jahre auf höchstem Niveau bisher geht. Aber ja, ich kann es nicht einschätzen, ob er am Ende jetzt noch eine Saison dranhängt. Ich glaube, er hat schon die Ambitionen, auch höher zu spielen.
Am Ende ist Noah Sarenrenbase schuld, dass Nick Woltemade nicht zum FC Bayern geht.
Das
weil der Ball
gerne,
in der 11.
Ne?
Minute ja. im DFB-Pokalfinale eben nicht reingegangen ist. Naja, also wenn man sich die Interessentenliste bei Transfermarkt.de anguckt, ist sehr interessant. Bayern 33%, Arsenal und Liverpool jeweils 35%, Newcastle 29%, Chelsea 23%, Barcelona 27%. Man kann sagen, der Mann ist umworben. Also würde ich bis jetzt noch keine Garantie darauf geben, dass er beim VfB bleibt, aber wir wünschen es, glaube ich, dem VfB an der Stelle. So, dann ist die andere Frage. Ich als Arminia-Fan stelle dir jetzt die Frage, was wünscht man eigentlich Stefan Ortega Moreno? Auch gerade in einer Woche, in der bekannt geworden ist, dass sich Marc-André Ter Stegen wieder am Rücken operieren lassen wird und auch wieder ein wenig ausfällt in den nächsten Monaten.
Ja, was man ihm wünscht, ist, glaube ich, in erster Linie viel Spielpraxis, oder? Das ist, glaube ich, immens wichtig. Er hat ja bei Man City vielleicht doch auch mehr Spielpraxis bekommen, als man es vielleicht vor seinem Wechsel zu City gedacht hat. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich natürlich im Nationaldress spielen willst, dann ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, du musst spielen und das regelmäßig, gerade als Torhüter. Deswegen, ja, Fener ist ja hoch im Kurs, Fenerbahce. Ob da jetzt der Wechsel in die Türkei jetzt richtig ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ja, ich bin sehr gespannt, also was jetzt mit Ortega passiert. Was denkst du, worauf er sich am Ende einstellt? Könnte er nochmal in die Bundesliga wechseln oder dauert es? Also ich glaube, da ist einfach keine Torwartposition frei, ne?
Ja, das ist der Punkt, ne? Also viele haben sich auch darüber ja ausgetauscht, warum nicht Bundesliga, einfach weil wahrscheinlich dann nicht nur in England, sondern vor allem auch im ja, anderen europäischen Ausland noch eher Plätze frei sind als in der deutschen Liga. Und Ederson ist natürlich auch so ein großes Fragezeichen. Der wird ja schon seit mehreren Transferperioden drüber diskutiert, geht er jetzt oder geht er nicht? Jetzt geht er wohl doch nicht. Es gibt auch einen neuen Scott Carson auf der 3, also Marcus Bettinelli von Chelsea gekommen, jetzt ist James Trafford noch auf dem Weg, quasi der englische Nationaltorwart. Also die Konkurrenz wird nicht weniger bei Manchester City und die Spielzeit natürlich dann auch. Klar, er durfte in dem einen oder anderen Wettbewerb auch ran, hat ja unter anderem auch davor das Jahr bei der Meisterschaft mitgeholfen. Aber ich sag mal so, es sind keine so prominenten Einsätze mehr gewesen, wie das noch in den ersten oder in der ersten Saison zum Beispiel war, als er bei City dann angeheuert hat. Ich würde ihm natürlich wünschen, dass er noch mehr Spielzeit bekommt. Allerdings glaube ich auch, dass er vielleicht, und das ist ja ein Lied, was zum Beispiel Pascal Groß sicherlich auch singen kann, wenn du jetzt bei einem x-beliebigen Nicht-Top-6-Club in der Premier League spielst, bist du vielleicht noch eher weg vom Radar, selbst wenn du als Nummer 1 Woche für Woche ablieferst. Ich würde es ihm wünschen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Arminia-Traum, wenn es nochmal in Sachen Nationalmannschaft was werden soll. Aber ja, ewig da sitzen kann er nicht, auch wenn man das natürlich auch immer noch eine coole Geschichte finden kann und muss.
Absolut, ja, aber auch da werden wir natürlich ein Auge drauf behalten. Es ist schon auch eine Chance für ihn, das Aus von Ter Stegen, das muss man dazu sagen, absolut.
Ja, genau. Sonst haben wir immer noch so ein bisschen im Auge auf die Qualifikationen bisher im Europapokal. Salzburg hat das Hinspiel gegen Bergen gewonnen, da steht das Rückspiel noch an aus deutschsprachiger Sicht. Ansonsten hält sich das jetzt erstmal newsmäßig noch in Grenzen. Ja, von daher wären wir, glaube ich, durch mit unserer Agenda für heute, für diese Woche, Benny, mit der letzten Folge im Juli 2025. Die Zeit rennt, meine Güte.
Die Zeit rennt, bald können wir uns wieder einmummeln und Wintersport gucken, aber so ein bisschen Zeit haben wir bis dahin noch.
Na, keine zwei Wochen, dann startet der Sommer Grand Prix.
Richtig, Sommer Grand Prix, das heißt Skisprung-Content werdet ihr bestimmt in den nächsten Wochen auch immer mal wieder, wenn auch klein, haben, aber wir wollen natürlich auch gucken, wie so die Tendenz ist, wer sich vortut, welche Namen wir noch nie gesehen haben, wer ist der nächste Randy Kaido. Das werdet ihr natürlich in den nächsten Wochen hören. Und David, nächste Woche erstmal ohne dich, aber nicht ohne On the Pitch.
So sieht's aus. Irgendwelche Sprachnachrichten wird es geben. Und sei es Fürth gegen Dresden, ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Tour de France Femme, die in dieser Woche natürlich euer perfektes Brückenprogramm hin ist zu den Saisoneröffnungen dann in ja, der Regionalliga, in der dritten Liga, in der zweiten Liga mit Schalke gegen Hertha. Am Samstag startet die Arminia gegen Düsseldorf. Wir sind gespannt und nächste Woche wird drüber gesprochen. Formel 1 ist in Ungarn. Es geht weiter. Schöne Woche euch.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.